Ich will euch mit hinein in das Thema. Die Marie hat es gerade schon angekündigt. Heute geht es um Kindsein. Ich habe mal den Titel so genannt, vom Unterschied zwischen Kindschaft und Knechtschaft. Kindsein, das soll so oben drüber stehen. Es gibt in der Bibel, genau, jetzt sieht es gerade nochmal eingeblendet, Kindsein vom Unterschied zwischen Kindschaft und Knechtschaft. Okay. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, fernab von Corona und Ausgangsbeschränkungen, da erleben die Kinder eine ganz ähnliche Situation. Unsere CV-Kids würden gerne ins Schwimmbad, würden gerne ins Kino, würden gerne in den Zoo mit Freunden spielen, doch überall scheint es so, als würden große Schilder stehen, Zutritt verboten. Hier geht's gerade nicht rein, hier kommt ihr gerade nicht durch. In der biblischen Geschichte ist Jesus umringt von einer großen Schar Menschen. Auch seine engsten Jünger sind unter diesen Leuten. Das sind die gleichen Jünger, die eine kleine Zeit zuvor sich gestritten haben, wer eigentlich der Größte unter ihnen ist. Sie haben sich überlegt, wer ist denn in der Hierarchie eigentlich ganz oben? Wer ist da oben mit dabei? Und in diese Situation kommen auf einmal ein paar Kinder. Besser gesagt, sie werden dorthin gebracht. Und die erste Reaktion der Jünger ist ziemlich barsch, ziemlich hart, wenn sie sagen, ey, bitte nicht, ihr könnt gerade nicht dazukommen, wir haben hier Wichtiges zu tun. In der Corona-Sprache könnte man sagen, Zutritt verboten. Wir lesen mal in Markus 10, 13 bis 16, ihr könnt es gerne auf eurem Bildschirm mitlesen, wie es in dieser Geschichte heißt. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sag euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Was ist das für eine Situation, die wir gerade vor Augen bemalt bekommen? Wenn man genau hinschaut, dann ist es eigentlich eine ziemlich alltägliche Situation für die Zeit damals. Ziemlich alltäglich. Im jüdischen Volk war es völlig normal, dass man Kinder zu Gesetzeslehrern gebracht hat, damit sie segnen. Das war ziemlich normal. Und wir können davon ausgehen, dass auch die Eltern oder die Menschen, die das getan haben, einfach nach dieser Sitte in diesem Moment gehandelt haben. Wir lesen, dass die Kinder gebracht werden. Genau, könnte man jetzt einiges hineininterpretieren. Man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie kleine Säuglinge waren, aber genau, es waren irgendwelche Kinder oder es wird auf jeden Fall an dieser Stelle deutlich, dass sie so unselbstständig waren, dass sie irgendwie gebracht werden müssen. Es ist ganz spannend, wenn man in der Bibel mal anschaut, wer sonst noch so zu Jesus gebracht wird. Also wer muss sonst noch zu Jesus hingebracht werden? Weil dann ist meistens die Rede irgendwie von Taubstummen, von Blinden, mancher Stelle auch ein Esel, der zu Jesus gebracht wird und letztendlich diese Kinder. Also irgendwie drückt es aus, das sind Unselbstständige, die von alleine jetzt nicht zu Jesus hätten hingehen können. Ich glaube, an dieser Stelle lohnt es sich, nochmal genauer hinzuschauen, wie das Bild von Kindern damals eigentlich war. Wir haben ja heute eine recht süßliche Vorstellung oder fast schon eine romantische Vorstellung von Kindern. Das wissen auch die Werbeagenturen, wenn sie die Werbung mit kleinen Kindergesichtern vollballern oder manchmal auch so kleinen Katzen und kleinen Hunden. Das öffnet unser Herz und unseren Geldbeutel. Also irgendwas passiert da ja, wenn wir so kleine Kinder sehen. Das ist eine süße und eine recht romantische Vorstellung. Wenn wir uns einiges gerade im Neuen Testament anschauen, wo über Kinder berichtet wird, dann wird da ein bisschen anderes Bild aufgemalt. Ich will euch mal ein paar Beispiele nennen. Kinder sind streitsüchtig, steht da. Sie sind unreif, leicht zu verführen, unvernünftig, wankelmütig und unselbstständig. Sind auch nicht so wunderbar empfänglich, wie es gern heißt, sondern oft scheu, bockig und ängstlich. Sind auch nicht immer ein Muster an Demut, sondern oft anspruchsvoll, durchtrieben und frech. Ich glaube, die Familien, die uns gerade zugeschaltet sind, die finden da bestimmt das ein oder andere, wo sie gleich unterschreiben würden und sagen, ja, da redet jemand von meinen Kindern. In Epheser 4, Vers 14 sagt Paulus sogar, lasst uns nicht Kinder sein. Lasst uns nicht Kinder sein. Und dazu kommt der soziale Status eines Kindes, denn den Jüngern, denen geht es ja einige Verse zuvor um eine gewisse Rangfolge und eine Hierarchie. Und in der Antike, da nahmen Kinder definitiv einen sehr geringen Rang ein. Das zeigt bereits, wie ihr jetzt gerade eingeblendet seht, auch die Wortbedeutung von dem Wort Pais. Das kann sowohl Kind als auch Sklave bedeuten. Also die sind sehr eng beieinander, die Begriffe. Und wie ihr dem Titel der Serie schon entnommen habt am Anfang, da will ich auch später nochmal drauf eingehen. Der Vater hat die Verfügungsgewalt über seine Kinder bis hin zum Recht, aufgepasst, sie zu verpfänden oder zu verkaufen. Ey, was war das denn für eine Zeit? Bis sie die Tora lernten, da waren Kinder, ja, wie soll man sagen, sie waren vielleicht als Nachwuchsrecht begehrt, aber in ihrer Persönlichkeit eigentlich kaum geachtet. Bis sie dann in dieses Alter der Gebote kamen, wo sie dann quasi auf die Tora verpflichtet werden konnten, wurden sie nochmal ein ganzes Stück ernster genommen. Aber bis dorthin waren sie jetzt nicht besonders geachtet. Ich weiß, ich male da gerade ein recht düsteres Bild und ein nicht besonders nettes Bild von Kindern. Aber ich glaube, das müssen wir vor Augen haben, wenn wir uns anschauen, dass Jesus in dieser Situation, die wir vorhin gelesen haben, gerade eben Kinder in die Mitte dieser Versammlung stellt. Und die Jünger wollen das nicht. Die wollen, dass Jesus sie aufhält. Sie merken, dass Jesus irgendwie eine Schlüsselfigur ist, eine Schlüsselperson, dass hier gerade die neue Gottesherrschaft anbricht. Da können doch jetzt nicht Kinder rein und ihn stören, wenn da gerade eigentlich was Wichtiges passiert. Ich habe mir so überlegt, das ist so, wie wenn du in einem ganz wichtigen Meeting bist und kurz vor Vertragsabschluss von dem Monstervertrag und dann kommt deine Mutter rein und sagt dir, du, ich wollte mal wissen, ob du gerne lieber Gänsebraten oder lieber Schäufele zu Weihnachten haben würdest. Also irgendwie völlig deplatziert irgendwie für den Moment. Wir haben in Peru ziemlich spannende Erfahrungen gemacht, was das Thema Kinder in der Öffentlichkeit angeht. So häufig hatten wir dieses von Deutschland eingeimpfte, psst, seid leise, auf den Lippen, immer wenn wir irgendwie in Restaurants waren oder an anderen Plätzen, wo es irgendwie öffentlich zuging. Und wir haben nicht lange gebraucht, bis wir gemerkt haben, dass es in Peru eigentlich ganz anders zugeht. Da dürfen Kinder laut sein, die Kinder dürfen stören, die dürfen überall dabei sein. Das ist überhaupt kein Problem. Und für uns war das schon ziemlich gewöhnungsbedürftig, oft auch befremdlich. Ich erinnere mich an manche Situationen. Wir waren im Kino, ein Film, der vielleicht durchaus erst ab 12 oder ab 16 war. Und ein, zwei Reihen vor uns, der Fünfjährige, der lauthals seine Mutter immer wieder Fragen zum Film stellt. Überhaupt kein Problem. Ich habe gemerkt, wie da immer wieder auch so dieses, ich nenne es mal Jünger-Syndrom in mir aufkam. Dieses, das passt doch jetzt gerade gar nicht. Ey, stört doch jetzt bitte nicht. Das ist jetzt gerade nicht euer Platz. Wir haben doch viel Wichtigeres gerade zu tun. Merkt ihr das nicht, dass es hier eigentlich was ganz viel Wichtigeres geht? Und Jesus stellt die Kinder in die Mitte. Inmitten dieser Versammlung stellt er sie in die Mitte. Warum gerade Kinder? Was haben sie in der Mitte dieser Versammlung zu suchen? Die, die in der Hierarchie eigentlich ganz unten standen. Warum? Und er sagt, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Genauer übersetzt heißt es an der Stelle, solcher Art Gesinnten gehört das Himmelreich. Solcher Art Gesinnten. Also müssen wir uns eigentlich fragen, was ist denn die Gesinnung? Was ist denn das Verhalten eines kleinen Kindes? Und wir haben vorhin vor allem von dieser herausfordernden Seite gehört, von diesen vielen spannenden Begriffen. Aber anders als die vorhin beschriebene Situation ist ja die ganz objektive Situation von Kindern. Sie stehen erstmal ganz am Anfang. Sie haben eigentlich noch nichts, sie können noch nicht wirklich was, sie gelten nicht besonders viel. Und Jesus sagt ganz praktisch, lasst euch hinter alles zurückversetzen, was ihr schon erworben habt und was ihr geworden seid. Geht hinter eure Weisheit zurück, fangt an vor Gott wie so ein eben geborener Säugling, so wie ein Baby angewiesen ist auf seine Eltern, so sollen wir Gott nötig haben. So wie ein Baby ganz natürlich nach Gott schreit, so sollen auch wir zu Gott, dem Vater, schreien. In allem, bis auf den Grund. Und das auszuhalten, es uns dann schenken zu lassen, zu diesem Gott, zu diesem Schöpfer der Welt, zu sagen, aber lieber Vater, Papa, Daddy. Ganz vertrauensvoll. Das ist unser Weg ins Reich Gottes. Nichts anderes sagt Jesus an dieser Stelle. Und in der Geschichte ging es so weiter, wie es jüdische Sitte war. Jesus nahm die Kinder zu sich. Ich kann mir das vorstellen, wie er sie vielleicht so auf den Schoß nimmt. Er legt die Hände auf sie und er segnet sie. Und ich will mir in einem zweiten Teil noch einmal verstärkt Gedanken machen, was es bedeutet, wirklich Kind zu sein. Wie gesagt, wir haben vielleicht eher diese undankbaren Begriffe von oder Vergleiche mit Kindern aus dem Neuen Testament in den Ohren. Oder sind vielleicht herausgefordert von dem, was ich gerade eben gesagt habe. Wieder Säugling sein, angewiesen sein. In 1. Korinther 3 lese ich dann, wo Paulus zu den Korinthern spricht und ihm eigentlich schon vorwirft, ey, ihr müsst Milch trinken, weil ihr noch nicht reif genug seid. Ihr vertragt feste Speise noch nicht. Und das sagt er nicht als Kompliment, sondern das sagt er, weil sie noch nicht reif genug sind. Und das sagt er zu Erwachsenen. Und reflexartig sehen wir vielleicht unser ganzes theologisches Konstrukt in Gefahr. Wo bleibt da die Mündigkeit meines Glaubens? Wo bleibt da die intellektuelle Auseinandersetzung mit diesen Themen? Wo bleibt da die Ernsthaftigkeit? Das alles, was Kinder eigentlich nicht bringen können. Und ich glaube nicht, dass es hier um einen Gegensatz geht, dass hier zwei Dinge aufeinanderprallen. Mich begeistert viel eher, wie Jesus in regelmäßigen Abständen alles auf den Kopf stellt. Bestehende Gedankenkonstrukte einfach über den Haufen schmeißt und mich herausfordert. Das habe ich schon so oft in meinem Leben erlebt, wo ich mich wieder ganz neu von Jesus überraschen musste, wo ich dachte, ich habe es eigentlich schon verstanden. Und wo er mich ganz neu überrascht. Und so glaube ich auch an dieser Stelle an Jesus vor mir zu haben, der mich herausfordern will und der mich einlädt zu seiner Sicht auf das Reich Gottes. Und das ist eine Sicht, die sich natürlich freut, wenn wir zu mündigen Menschen heranwachsen, wenn wir vor Gott, vor der Schöpfung, vor den Menschen in Verantwortung leben, wenn wir unser Leben ernst nehmen, keine Frage. Aber es ist vor allem auch eine Sicht, die unsere tiefste Identität darin sieht, dass wir Kinder sind. Unbeholfene Kinder. Und das ist ja auch das ganz Wunderbare an den Kleinen, dass sie ganz natürlich aufwachsen, diese Abhängigkeit zu ihren Eltern. Das sehen sie als überhaupt nichts Schlechtes an. Ganz im Vertrauen, dass sie es gut mit ihnen meinen. Ich liebe diese Momente, in denen meine Kinder sich mir voller Vertrauen in die Arme springen. Manchmal ohne Ansage, von viel zu weit oben, aber voller Vertrauen, dass Papa sie auffängt. Schlechte Erfahrungen haben sie noch nicht gelehrt, sondern den ganz kritischen Geist einzunehmen. Kinder haben diese besondere Gabe, sich beschenken zu lassen, ohne sich zu einer Gegenleistung verpflichtet zu sehen. Wie genial ist das denn? Ohne schlechtes Gewissen vor Gott, frei von Leistungsdenken. So wie sich Jesus klein gemacht hat, Kind geworden ist, so lädt er uns auch ein, wieder zu diesem Kind zu werden. Und ich merke so sehr, wie mein Verständnis von Glaube, von Gott sich um Dimensionen erweitert hat, seitdem ich selber Vater bin und Kinder habe. Ja, auch ich kann wütend sein auf meine Kinder und ja, Homeschooling ist dafür der perfekte Ort. Aber dauerhaft sauer sein, weil sie nicht das tun, was ich mir in meinem Kopf zurechtgelegt habe, wie sie jetzt gerade sein müssten. Oder nicht vergeben und tröstend zur Seite stehen, auch wenn sie vielleicht beim Abendessen zum dritten Mal den Saftbecher umgekippt haben und alles voller klebriger Pampel ist. Und frei nach Lukas 11 würde ich meinen Kindern keine Schlange geben, wenn sie mich morgens nach einem Schokomüsli fragen würden. Und ich würde ja auch keinen Skorpion geben, wenn wir das nächste Mal beim Bäcker stehen und sie an mir so zerren, Papa, kannst du mir eine Breze kaufen? Je länger ich mich gedanklich mit meinen Kindern beschäftige, desto weniger fällt mir irgendwas ein, was ich nicht für sie tun würde. Und Paulus nimmt uns in einen ganz wesentlichen Aspekt mit hinein. In Galater 4, 1 bis 4 stellt er zwei sich berührende, aber eigentlich ganz grundverschiedene Begriffe zueinander. Das tut er, indem er von Knechtschaft und von Kindschaft spricht. Wir lesen mal gemeinsam Galater 4, 1 bis 7. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter. Sondern er untersteht Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Paulus nimmt hier ganz stark Bezug auf eine Alltagserfahrung, die seinen Lesern als Teil des bürgerlichen Rechtslebens absolut geläufig ist. Also beim Erbrecht ist es üblich, dass der Vater für den Fall seines vorzeitigen Ablebens, seines vorzeitigen Todes, einen Vormund bestellt, der eben bis zur Volljährigkeit seines Sohnes über diesen Sohn bestimmt. Das heißt, oder das führt dazu, dass der Vormund in allen Dingen für den zukünftigen Erben entscheiden kann. Also auch wenn der Sohn irgendwann mal Erbe wird, in dem Moment, wo er noch einen Vormund hat, hat er da eigentlich nichts zu melden und hat eigentlich den gleichen Status wie ein Sklave. Er hat keine Verfügungsgewalt über das Erbe und unterliegt der Gehorsamspflicht. In der Gesellschaft, in der Paulus lebte, da war es teilweise üblich, dass gewöhnlich junge männliche Erwachsene mit gutem Charakter, die hat man sich dann ausgesucht, von reichen, kinderlosen Leuten sogar adoptiert worden sind, damit sie sie zum Erben setzen und eben den Familiennamen noch lange erhalten bleiben lassen würden. Und Paulus nimmt das jetzt, diese Geschichte ums Erbrecht oder diese Tatsache, und bezieht sie auf uns Menschen, auf uns heute. Wir sind als Erben vorgesehen. Aber wir sind noch nicht frei, sondern, so steht es dort, unmündig und den Vormündern und Verwaltern untertan. Was bedeutet das jetzt? In der Geschichte oder in den Versen steht, von den Mächten der Welt. Die Macht der Sünde, könnte man an der Stelle auch sagen. Das ist unsere Knechtschaft. Und was macht diese Knechtschaft jetzt aus? Wie könnte das bei uns aussehen? Ich will den Knecht mal mit einem Waisenkind vergleichen, weil ich glaube, dass Waise und Knecht an ganz vielen Stellen sich sehr ähneln. Und ich tue das, weil ich glaube, dass wir als Christen manchmal in so einer Waisenmentalität leben. Waisenmentalität bedeutet, dass wir vielleicht Angst haben, dass wir vielleicht glauben, dass auf dem Schoß unseres Vaters, dass da gar nicht genügend Platz ist. Das sind auch die Momente, in denen wir glauben, dass in denen wir von Angst getrieben sind und nicht verstehen, dass wir angenommen, dass wir gewollt sind. Das sind die Momente, in denen wir nicht unsere Identität in Bezug zum Vater setzen, sondern dass wir, was weiß ich, woher überall versuchen, unsere Identität uns zu sichern oder zu begreifen, anstatt bei dem, der uns in diese Welt hineingesetzt hat und der diese Welt geschaffen hat. Weise Mentalität bedeutet konkurrieren, sich vergleichen, immer zu schauen, ob ich auch genug bekomme, weil ich vielleicht Angst habe, dass nicht genug für mich bleibt. Schleicht sich Missgunst und Eifersucht ein, Gerangel und Konkurrenzkampf. Wir sehen Gott als so einen harten Schulmeister, dessen Anerkennung auf unserer Leistung beruht. Ich muss etwas tun, damit ich irgendwie anerkannt bin. Wenn ich an meine Kinder denke, oh, da schüttelt es mich richtig. Joshua und Lea müssen nichts irgendwie tun, damit ich sie liebe. Ich liebe sie. Sie sind angenommen. Sie sind meine Kinder. Und genau in dieser Situation schreibt Paulus, das, was wir gerade gelesen haben. Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe. Aus Knechten und Waisen werden Kinder. Gott erwählt uns als Söhne und Töchter, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott hat uns mit Jesus alles geschenkt. Alles, was Gott gehört, gehört auch uns. Er will uns damit hineingeben, Anteil geben an seinem Frieden, an seiner Freude, an seiner Hoffnung, an seiner Kraft. Wir haben vollen Zugreich zum Himmelreich. Und ich stelle mir Gott vor wie so einen stolzen Vater, der seinen Sohn oder seine Tochter nimmt und sagt, hier, komm mal her, schau mal, was ich alles für dich bereitet habe. Ich denke doch immer wieder an die Szene von König der Löwen. Vielleicht habt ihr den Film gesehen. Da steht der Vater mit seinem Sohn Simba. Und sie schauen auf diese ewig weite Steppe und er sagt zu seinem Sohn, das, mein Sohn, wird eines Tages alles einmal dir gehören. Das werde ich dir anvertrauen. Das wird alles einmal dir gehören. Sind wir uns dessen bewusst? Haben wir das Erbe vor Augen? Ergreifen wir es? Es gibt echt sehr traurige Berichte über Menschen, die in Gefangenschaft waren, die in der Haft waren oder aus der Haft entlassen werden und die irgendwie gar nicht zurechtkommen mit ihrer Freiheit. Zum einen vielleicht, weil sie in der Gefangenschaft gar nicht gelernt haben, sich um sich selbst zu kümmern, sich irgendwie selbst zu versorgen. Zum anderen vielleicht aber auch, weil da etwas in ihnen zerbrochen ist. Weil sie vielleicht immer wieder Gedanken hineinbekommen haben in ihren Kopf, in ihr Herz, die sie zu Knechten und zu Waisen verkümmern haben lassen. Und wenn man diese Geschichte so nachverfolgt, dann ist es wirklich traurig, weil viele in Alkoholsucht irgendwie abtreiben, Drogenmissbrauch und in manchen Fällen sogar noch Schlimmeres passiert. Auch unsere Knechtschaft oder unsere Waisenmentalität, die kann uns fest im Griff haben und kann uns davon abhalten, die Freiheit zu genießen, die eigentlich Gott für uns vorgesehen hat. Vielleicht können wir noch nicht glauben, dass wir, so wie wir sind, so wie wir so vieles nicht auf die Reihe bekommen, dass wir tatsächlich als Erben des allmächtigen Gottes eingesetzt sind. Wir haben keinen Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir uns fürchten müssen, sondern einen Geist der Kindschaft, so steht es in Römer 8. Gott liebt uns als Kinder so sehr. Er möchte, dass wir seine Wesenszüge tragen, dass wir dementsprechend handeln. Und ich glaube, dass Paulus einen Schlüssel aufmerksam machen will, denn in Vers 6, da spricht er ganz konkret das Gebet an. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Jesus selbst hat bis auf diese eine Szene am Kreuz, wo er zu Gott ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bis auf diese Szene hat er eigentlich jedes Mal, wenn er ins Gebet gegangen ist, seinen Vater, hat er Gott mit Abba angesprochen. Ist in diese ganz enge Vater-Kind-Beziehung eingetreten. Wer von Herzen aus den Tiefen seiner Seele ruft, aber lieber Vater, der gibt dem Geist Gottes im eigenen Leben Raum. Da wird das in Kraft gesetzt. Da wird die Kindschaft angenommen, sie wird wahrgenommen. Und wer dieses Recht beten für sich in Anspruch nimmt, der macht es sich wirklich zu eigen. Der macht es wirklich zu sich, zu seinem eigenen. Das alles ist Gottes Gabe. Du kannst dich nicht selber als Erbe für irgendetwas einsetzen. Als Erbe wird man eingesetzt. So sagt es Paulus. Wir sind Erben durch Gott, durch seinen Willen. Das Buch, was dieser Themenreihe zugrunde liegt, das ist eigentlich nicht so, dass wir das Buch jetzt richtig durcharbeiten, aber es hat uns bei dem einen oder anderen inspiriert. Betend Leben heißt das Buch. Und wie der Titel schon sagt, beschäftigt es sich an vielen Stellen mit dem Thema Gebet und vor allem mit der Beziehung zwischen Kind und Vater. Und ich will euch zum Schluss noch einige Zeilen aus diesem Buch vorlesen, weil ich glaube, dass sie ja uns auch noch mal eine tiefere Dimension davon, von dem Thema Kind und Vater beibringen können. Und da steht, wir alle haben beim Beten schon seltsam konstruierte Sätze, formelhafte Phrasen, sinnlose Wiederholungen, vage Nichtbitten, einen frömmelnden Tonfall und Unsicherheit erlebt. Wenn wir so mit unseren Freunden und unserer Familie reden würden, dann würden sie denken, wir hätten den Verstand verloren. Wir können Leute, für die ist das Gebet so etwas wie ein Talisman, der Unglück abwehrt und zum Glück verhilft. Wir kennen Leute, die sich schuldig fühlen, weil sie nicht so häufig beten, wie es offenbar von ihnen erwartet wird. Das Gebet ist eigentlich nicht als Leistung gedacht, die von uns erwartet wird und auch nicht ein Problem. Das Gebet soll ein Gespräch sein, bei dem unser Leben und unser Gott sich begegnen. Was für eine wunderbare Formulierung. Das Gebet soll ein Gespräch sein, bei dem unser Leben und unser Gott sich begegnen. Und nichts bringt unseren Egoismus und unsere geistliche Ohnmacht so deutlich zum Vorschein wie das Gebet. Kleine Kinder lassen sich durch ihre Ich-Bezogenheit nicht lähmen. Sie halten sich nicht lange mit Regeln auf, sondern plappern los. So sollten auch wir mit unseren unbeholfenen Gebeten zu Gott kommen. Vielleicht ist es dran, unser erlerntes Beten auch wieder zu verlernen. Wo glaubst du, solltest du wieder ein bisschen mehr von diesem Kind in dir annehmen, das in dir schlummert? Wie würdest du deine Mentalität beschreiben? Ist es die eines Waisen oder ist es die eines Kindes in der Beziehung zu seinen Eltern? Kannst du von Herzen aber rufen und dich vergewissern, dass du Gottes Kind bist und als Erbe eingesetzt? Und an welcher Stelle fordert Gott dich heraus, Gedankenkonstrukte über den Haufen zu schmeißen? Wo glaubst du vielleicht, dass dein Verstand alles greifen könnte? So oft habe ich gemerkt, dass all das so oft nur Stückwerk ist? An welcher Stelle fordert Gott dich heraus, das über den Haufen zu schmeißen? Wo lädt er dich ein, wie ein kleines Kind auf den Schoß des Vaters zu klettern? Mit all dem Schmerz, mit all der Freude, mit all den Enttäuschungen, aber auch mit all den Hoffnungen. Gott nötig sagen, so habe ich das am Anfang mal genannt. Wie ein Säugling auf seine Eltern angewiesen ist, so sollen wir Gott nötig haben. Und wir sollen uns voller Hoffnung in seine Arme fallen lassen. Und wir singen jetzt gleich ein Lied, das genau das auch ausdrücken soll. Vielleicht ist da was zerbrochen in mir. Vielleicht lebe ich so ein Stück weit noch in dieser Waisenmentalität und merke gar nicht, was der Vater eigentlich für mich vorbereitet hat. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da. Vielleicht haben sich Dinge in unserem Leben breit gemacht, die das Kind in uns herausgedrängt haben. Vielleicht erkennen wir oft auch so diesen Jünger in uns, der dieses Kind, was eigentlich in die Mitte möchte, wieder rausdrängen und sagen, das hat jetzt gerade keinen Platz. Meine Auseinandersetzung oder das oder jenes ist gerade wichtiger. Wo musst du wie Jesus dieses Kind wieder in die Mitte holen und mit einem ganz wunderbaren Kindesvertrauen, ja, auf den Schoß des Vaters klettern?